Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Weil es so schön war und weil Menschen es augenscheinlich gefeiert haben und in Hundemoment der Woche immer wieder feiern, haben wir gesagt, wir machen einfach eine Doppelfolge. Und deshalb heißt auch die erste Folge Hundemomente der Woche Teil 1. Hundemomente der Woche Teil 2 heißt es jetzt dieses Mal. Und wer weiß, ihr könnt uns ja schreiben, ob ihr tatsächlich noch eine dritte Hundemomente der Woche Folge vertragen könnt oder ob wir mal eine Pause machen sollen und ob wir mal wieder Themen, die euch bewegen, dann schreibt uns das gerne bei Insta, wo auch immer ihr uns erreichen mögt. Ich habe zum Beispiel eine Nachricht bekommen, die hast du auch bekommen, Sarah. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die ist nämlich bei uns auf der Info-Ad gelandet. Muss ich mal eben noch mal rausholen. Das war für mich tatsächlich wirklich einfach auch ein totaler Game-Changer. Und zwar, wo ist denn diese Nachricht? Hundemomente von Thomas Koch. Liebe Sarah, lieber Mike, ich höre eure Hundemomente gerne zum Einschlafen. Was gibt es für schönere Bettgeschichten als schöne Hundemomente? Am besten macht ihr einen täglichen Podcast nur mit schönen Hundemomenten. Oft sind die Hundemomente ja auch sehr informativ und nicht nur reine Unterhaltung. Vielen Dank, Thomas Koch. Vielen Dank, Thomas Koch. Gehen wir gerne zurück.
Dankeschön.
Siehst du?
Das ist nett, ja. Das ist wirklich nett. Naja, die kommen halt von tief drin, ne? Das ist mehr authentisch, geht nicht.
So. Bitteschön. Und weil ich den Anfang gemacht habe das letzte Mal, ist die Bühne frei, die Podcast-Bühne frei für Sarah Novak mit dem Hundemoment der Woche, der vielleicht sogar ein wenig intensiver ist, so dass wir alle was davon mitnehmen können. Da bin ich sehr gespannt.
Intensiv, ja. das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Aber ja, das Gefühl kann intensiver gar nicht sein. Ihr kennt alle Troja, die Hündin meiner Schwester.
Oh. Hm. Das dachte ich mir schon. Oh nein, da muss ich wieder weinen.
Nee, hör mal auf, sonst kann ich gleich nicht mehr reden. Also ich gucke dich jetzt auch nicht an. Also Troja, Hündin von meiner Schwester, die ja alle kennen, weil sie ja sehr, sehr häufig bei mir ist oder war. Und ja, Teil der Familie ist, ein Teil der will nicht nur spielen Familie ist und quasi ein entferntes Anhängsel von uns allen. Troja hat von jetzt auf gleich sich wesensmäßig komplett verändert, von morgens auf mittags. Und meine Schwester sagt, ach, die gefällt mir nicht, die ist komisch. Ich muss mit der zum Tierarzt, da stimmt was nicht. Und fährt zum Tierarzt, dann bekommt, hat sie eine, weil sie auch ein bisschen dehydriert war, bekam sie also ein paar Aufbaumedikamente und eine Infusion. Dann hat meine Schwester sie mit nach Hause genommen und stellt zu Hause fest, dass sie hier und da immer wieder mal seitlich gegen irgendwas gegenrennt. So als würde sie auf der rechten Seite nicht gut sehen. Und dann hat sie das zusammen mit ihrem Mann untersucht und festgestellt, tatsächlich scheint es so, dass sie auf dem Auge nicht mehr gut sieht. Woraufhin man natürlich sofort ins Auto steigt, gestiegen ist an einem Freitagnachmittag und in die Tierklinik gefahren ist, ein paar Stunden weiter weg nach Frankfurt. Und dort eine Neurologin sich den Hund angeguckt hat und gesagt hat, das ist nichts, eine Augenärztin war es, die es angeguckt hat, die gesagt hat, das ist nicht das Auge als solches, da ist die Netzhaut und so, ist in Ordnung, das muss dahinter sein, das muss im Sehnerv irgendwas sein oder im, also da passiert neurologisch was. Jetzt war es Freitagabend, MRT wäre natürlich das absolut Beste gewesen, aber der Radiologe war nicht zu kriegen. Also blieb der Hund übers Wochenende in der Klinik und wurde dort medizinisch versorgt. Meine Schwester und ihr Mann sind dann mit den feinsten Leckereien immer hingefahren, haben sie da besucht, verwöhnt, gestreichelt, sind mit ihr spazieren. Aber sie hat gemerkt, dass der Hund immer mehr abgebaut hat. Und montags früh gab es dann das MRT. Und aus dem MRT heraus wurde dann telefonisch mitgeteilt, dass im Gehirn ein sehr großer Tumor gewuchert hat. Also wirklich, ich habe auch ein Bild gesehen, das war wirklich ein ja, man könnte sagen, größer als ein Tischtennisball, also wirklich auf so ein Hundegehirn gesehen, ein sehr großer Tumor, der mitten zwischen den beiden Gehirnhälften saß und die eine Gehirnhälfte schon so richtig weggedrückt hat, sodass eben auch da dieser Sehnerv da und das Gleichgewicht irgendwie nicht mehr so richtig stabil waren. Und dann wurde sie innerhalb dieses MRTs, wo sie ja eh in Narkose war, dann auch eingeschläfert, weil klar war, dass man ihr nicht helfen kann. Ja, und Troja ist 8 Jahre alt gewesen. Und bis zu dem Tag, wo man gemerkt hat, irgendwie komisch, ging es diesem Hund immer richtig gut. Das war ein gesunder Hund. Ein agiler, gesunder Hund. Die hatte mal Magen-Darm-Probleme gehabt, was jetzt bei so einem reinrassigen Hund ja gar nicht so unüblich ist. Und das war es gewesen, mehr war da nicht. Und sie wurde von jetzt, ich meine, wir haben vor, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Folgen mal so eine Folge aufgenommen, wo die Hunde plötzlich rausgerissen werden. Mhm. Ich musste tatsächlich an diese Folge denken. Es sind jetzt ein paar Wochen vergangen, also ich reiß mich gerade sehr zusammen, weil man, das ist schon, also wenn du siehst, wie so ein Teil einer Familie entrissen wird und du stellst fest, wie viel Platz der eingenommen hat. Und es war halt nur ein Tier, nur ein Hund. Also wo ja von außen, wer es nicht erlebt hat, immer wieder sagen würde, Mensch, was machen die denn für einen Zirkus? Das ist halt einfach unwahrscheinlich, wie viel da passiert. Wie viel für diese Menschen passiert. Die sind kurze Zeit später nach Köln gekommen. Die haben eine kleine Tochter, die ist 6 Jahre alt. Und dieses Kind hat eine relativ abgeklärte Art, darüber zu sprechen, weil Kinder in dem Alter so sind. Die sagen einfach Dinge, wie sie sind. Die beschönigen das nicht oder sind da nicht diplomatisch. Die hat das also relativ klar erklärt, was passiert ist. Und du hast gemerkt, wie sie noch nicht wirklich verstanden hat, was das in der Konsequenz für sie bedeutet. Das war ja auch wie ein Geschwister für sie. Das war ein Spielpartner. Die haben nachmittags immer Leckerchen verstecken gespielt und auf den Spaziergängen Übungen gemacht. Und das ist ein Teil ihres Lebens, ihres Alltags gewesen. Das war eine Partnerin, eine Freundin, eine Schwester. Und das, ich meine, das muss man sich mal überlegen, was das auch für so ein Kind bedeutet. Da musste ich jetzt denken, wo du von deiner Tochter und den Hunden erzählt hast. Diese Verhältnisse, die da entstehen, die sind halt schon, ich glaube, so außergewöhnlich, gerade bei so kleinen Kindern. Und wenn dann dieser Partner wegfällt, vor allem wenn es halt nur einer war, ich muss es jetzt auch einfach nochmal so sagen, ich habe das jetzt auch festgestellt in dieser Situation, dir fallen ja plötzlich alle Rituale weg. Hättest du 2 Hunde, ich will jetzt damit auch nicht Propaganda für 2 Hunde machen, darum geht's jetzt nicht. Ich meine das jetzt nur, um das zu erklären. Wenn du 2 Hunde hast, dann musst du trotzdem noch füttern, du musst trotzdem spazieren gehen, du musst dich trotzdem beschäftigen mit dem einen Hund dann noch. Ne? Das heißt, du wirst nicht komplett rausgerissen aus deinem Alltag und deinen Ritualen, die du immer hattest. Und wenn du abends auf dem Sofa liegst, dann hast du halt nur noch eine warme Seite, aber immerhin ist da jemand. Und wenn ich mir jetzt überlege, da ist jetzt dann, ich meine, du läufst an dem Napf vorbei und tust nichts rein. Du läufst an der Leine vorbei und nimmst sie nicht mit. All diese Dinge spielen ja jetzt eine Rolle. Und deswegen, ich hatte, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass ich immer so viel Zeit bräuchte, um einen, so zum Beispiel nach Frieda habe ich ja 3 Jahre gebraucht, um mich irgendwie auf einen Hund nochmal einzulassen.
Ja.
Aber ich hatte ja die ganze Zeit Boogie. Wenn ich mir jetzt vorstelle, 3 Jahre ohne Hund, ist ja auch einfach, das ist ja nicht auszuhalten.
Das ist, ja.
Und da habe ich meine Meinung nochmal überdacht, weil ich sehe das ja jetzt. Ich sehe ja, wie es meiner Schwester und ihrem Mann und ihrer Tochter geht und denke mir, also ich hoffe, dass sie sich jetzt erholen, weil die stehen alle komplett unter Schock, weil der Hund ist ja von heute auf morgen quasi aus dem Leben gerissen geworden. Die haben ja überhaupt keine Vorbereitungszeit gehabt, weil dieser Hund kerngesund war. Die konnten sich wirklich gar nicht darauf einstellen. Und das müssen sie jetzt mal erst verarbeiten alles. Aber dann hoffe ich, dass sie relativ zeitnah sich auf jemanden Neuen einlassen können, damit sie wieder in ihre Rituale kommen, damit dieses Haus nicht mehr so leer ist, weil da fehlt einfach wirklich ein Tier.
Es ist, also ich kann es total alles nachvollziehen, was du sagst, und ich kann es auch vor allen Dingen diese kleinen Momente, die dann fehlen, das ist einfach das Schrecklichste, finde ich. Also es ist wirklich so, dass du verknüpfst ja alles Mögliche mit diesem Hund und bis hin zu, du gehst an dieser leeren Leine vorbei, die da irgendwo hängt. Und schon, wenn du daran vorbeigehst, hast du den Geruch des Hundes irgendwie noch in der Nase. Du hast im Grunde nicht nur die ganzen Routinen, sondern nahezu jedes Kleidungsstück kennt jeder, der Hunde hat, da hängt noch irgendwo ein Hunderad dran oder so. Also das heißt, da bleiben auch noch erstmal in der ersten Zeit ganz viele Sachen, die dich auch fast daran hindern, da auch loszulassen. Und dann eben auch dieser wahnsinnige Moment des Schocks, weil du einfach dann von jetzt auf gleich eine Entscheidung treffen musst. Und das bist du ja gar nicht drauf eingestellt. Wir wissen alle, dass dieser Moment kommen wird. Und hoffentlich hat sich jeder dafür entschieden, auch den letzten Weg des besten Freundes dann auch mitzugehen und nicht einfach abzugeben. Und nach dem Motto, hier schläfern Sie den Hund ein, ich bin dann mal weg. Sondern auch dabei bleiben und wirklich einfach auch diesen letzten Gang dann auch mitgehen. Das wissen wir alle vom Kopf. Aber was das bedeutet, wenn das dann plötzlich passiert und wenn wir eben nicht die Chance haben, was ein Riesenglück ist, also klingt natürlich auch ein bisschen morbide, aber es ist, ich empfinde es schon als ein Riesengeschenk, überhaupt einen Hund beim Altern begleiten zu können. Ne? Dann können sich beide auch ein Stück weit verabschieden langsam voneinander, was auch wichtig ist, um einen guten Abschied zu haben und nicht so einen furchtbaren. Die Realität ist aber auch, das hatten wir, glaube ich, damals auch in der Folge gesagt, dass leider auch sehr viele Hunde so plötzlich sterben. Also die Statistik ist relativ hoch. Und man mag es mir nachsehen, aber also ich weiß natürlich, klar, wenn so ein Mensch plötzlich stirbt, dann ist das schrecklich und dann ist das für mich auch jedes Mal auch eine ähnlich schlimme Situation. Bei einem Hund ist es aber auch so, dass der ja auch die ganze Zeit um uns rum ist. Also es ist wirklich, wenn Menschen plötzlich sterben, auch die mir nahestanden, dann ist das immer ein Schock, immer. Aber die sind nicht den ganzen Tag um mich rum. Und bei einem Hund ist es anders.
Ja.
Der ist komplett. Die ganze Zeit um mich rum, der ist auch abhängig von mir, der ist, keine Ahnung, ich will das gar nicht bewerten, weil es ist eine andere Qualität. Ich will das nicht jetzt sagen, dass es irgendwie mehr oder weniger ist, sondern es ist eine andere Qualität. Mhm. Und das ist was mich jedes Mal komplett fassungslos macht und auch komplett überhaupt, da komme ich gar nicht mit klar. Gott sei Dank hatte ich es bisher nur ein einziges Mal, aber es war, das ist ein Trauma, das ist wirklich ein Trauma. Und ich kann das total gut nachvollziehen, dass das für die ganze Familie natürlich auch völlig bitter und traurig und alles zusammen ist. Aber ich glaube auch, dass es für Kinder vielleicht diesen Aspekt noch in der Abwägung, ich würde es immer wieder tun. Ich würde auch, also unsere Tochter auf die Welt kam, war auch klar, da war es, war ja jetzt schon alt. Und es ist jetzt auch so, dass sie ja nun, hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, dass sie jeden Morgen jeden Hund begrüßt. Und ich will diesen Moment auch nicht erleben, wo sie Spanier begrüßt und Spanier ist nicht mehr da und ich muss ihr das erklären.
Ich glaube, das ist aber auch ein großer Punkt. Wie machst du das?
Na, ich würde es schon machen und ich würde es auch ganz normal erklären und ich würde sagen, dass sie gestorben ist und ich würde ihr das genauso, das machen wir, aber das ist eine Philosophiefrage. Das ist, glaube ich, kein Patentrezept, aber wir erklären alles genauso, wie es ist. In der Hoffnung, dass es versteht. Und viele Sachen nimmt sie auch mit. Und ich finde auch in der Abwägung, das wollte ich nämlich gerade sagen, was ist besser? Ist es besser, nicht mit einem Hund aufzuwachsen und Kinder davor zu schützen vor so einem schrecklichen Moment? Oder ist es besser, sie mit einem Tier aufwachsen zu lassen und dann mit einzupreisen, dass der Tod damit dazugehört? Und ich glaube, das ist besser, weil sie ja auch so viel mitnehmen aus dem Leben mit dem Hund für ihr eigenes Leben, angstfrei zu sein mit Hunden. Hunde gehören zu unserer Gesellschaft. Das heißt, keine Angst vor Hunden zu haben, daran gewöhnt zu sein. Im besten Fall vielleicht irgendwann selber einen Hund zu haben, weil es gewinnbringend ist, was auch immer. Also das sind so viele für mich zumindest, auch wieder subjektiv, so viele Sachen auf der Plusseite, dass ich da nie drüber nachdenken würde. Aber ich finde es total legitim zu sagen, nee, will ich nicht. Wie deine Mutter, die sagt, Hund, niemals. Ich schaffe das nicht nochmal, einen Hund gehen zu lassen.
Also ich glaube nicht, dass, also der Tod, das Versterben der Tiere gehört ja zu der Tierhaltung dazu und der Tod gehört zum Leben dazu und Kinder werden früher, ich meine, das hätte ja jetzt auch ein Onkel oder eine Großtante oder irgendjemand, den sie kennen sein können, an dem sie hängen, der das Leben verlässt. Von daher sich mit dem Tod auseinandersetzen müssen Kinder sowieso früher oder später. Die Frage ist ja nur, weißt du, bei Menschen kann man die Sachen, finde ich, einfacher erklären. Jetzt ist es so, zum Beispiel jetzt ist Frieda, als Frieda gestorben ist, waren meine Kinder ja noch sehr, sehr klein. Und die hatten auch kein wirklich, also die hatten ein Verhältnis zu Frieda, aber das war nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt zum Beispiel zwischen den Kindern und Boogie ist. Von daher, die haben das wirklich gut weggesteckt und ich habe damals, ja, ich habe natürlich Frieda einäschern lassen und es hat eine Urne gegeben und die Urne steht nach wie vor neben meinem Bett. Im Übrigen, das heißt, die Kinder, die sind immer wieder damit konfrontiert und ich habe das Ding, also die sind mit der Urne groß geworden, mit dem Tod von Frieda sind meine Kinder groß geworden. Jetzt ist aber beim Beispiel von Troja so, dass das Kind jetzt halt schon 6 ist. Und eine ganz andere Perspektive hat als eine Dreijährige. Und jetzt ist es so, dass sie natürlich sich fragt, was ist denn jetzt? Wo geht denn jetzt der Körper hin? Und warum machen wir das so und nicht anders? Und jetzt ist es ja auch ihr Hund gewesen. Sie hat aber ja eigentlich keinen großen Einfluss darauf, was jetzt passiert als nächstes. Und das sind die Fragen, mit denen sich jetzt meine Schwester und ihr Mann ja auch beschäftigen müssen. Ist, wie machen wir das jetzt mit dem Kind? Sie braucht ja eine Stelle, wo sie hin kann, aber man kann ja auch den Hund nicht im Garten verbuddeln. Die Urne könnte man. Also es ist sehr kompliziert. Also wie die das am Ende lösen, ist noch unklar. Aber diese Fragen kommen von Kinderseite auf. Das heißt, du hast nicht nur die Trauerarbeit und den Schock, weil du deinen Hund verloren hast. Du musst jetzt noch gucken, wie du das Kind auffängst und das auch noch nicht verstörst am besten. Ja, und dass das Kind ja am bestenfalls noch was lernt fürs Leben. Natürlich gehört der Tod dazu. Und was ist mit dem Körper? Was ist mit der Seele? Wo geht die hin? Also da sind ja so viele, das ist unglaublich komplex, wenn du jetzt noch ein Kind mit im Spiel hast. Und das erlebe ich jetzt sehr, sehr nah durch meine Nichte, die diese Fragen hat. Und die ist halt sehr praktisch, also sie ist ja ein Kind. Das heißt, sie stellt die Fragen unverblümt und sie braucht eigentlich auch eine konkrete Antwort. Und die bekommt sie jetzt natürlich auch immer, aber das musst du natürlich auf eine Art machen, dass das Kind ja am Ende auch keinen Schaden nimmt. Ne? Weil wenn man jetzt eine Einäscherung beschreibt oder was passiert, wenn ein Körper beerdigt wird, was passiert dann mit dem Körper unter der Erde? Das sind ja Bilder, die willst du ja, man muss ja auch aufpassen, wie weit geht man da mit den Erklärungen? Ne? Ja. Wie viel kann eine kleine Seele denn vertragen? Das ist ja noch etwas, was als Parallelproblem zu der ganzen Sache noch mitläuft. Und eigentlich bist du selber in tiefster Trauer. Weil also ich kann dir sagen, meine Schwester steht komplett neben sich. Und was du eben gesagt hast, das hat sie eigentlich genauso gesagt, mit dem Hundehaar, was du eben meintest. Und sie hat jetzt zum Beispiel gesagt, jetzt sauge ich und der Beutel ist quasi leer. Weil die ganzen Haare von Troja, die er immer ordentlich abgeworfen hat, das wird jetzt immer weniger. Ich habe immer weniger mal so ein Haar dabei. Und das ist jedes Mal, wenn sie den Beutel leert, sozusagen wie ein Abschied. Wieder ein erneuter, also du stehst halt ständig an irgendeiner Stelle und musst das irgendwie klarkriegen. Also, ja. Aber natürlich blickt man zurück auf die 8 Jahre mit Troja und man guckt am besten da viel hin, weil die waren natürlich großartig. Der Hund war ja spektakulär und die hat so viel Spuren hinterlassen und so viele Menschenherzen berührt. Und ich glaube, das ist, was man jetzt am besten viel macht. Und deswegen wollte ich das jetzt auch hier erzählen, weil ja auch viele Troja aus Erzählungen schon kannten. Und die ist ja quasi ein berühmter Labrador gewesen.
Sehr berühmter Labrador, wenn nicht der berühmteste. Auf jeden Fall haben da tausende Menschen kennen sie. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob es Hunde gibt, die tausende Menschen kennen. Aber es tut mir so leid, das habe ich aber auch schon alles geschrieben.
Ja.
Dass das so gekommen ist, aber es ist auch, bin mir sehr sicher, es wird eine würdige Nachfolgerin oder einen würdigen Nachfolger für Troja geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und vielleicht ist es auch so, und das ist auch schön, dass du es gesagt hast, dass wenn so ein Hund etwas für seine Familie irgendwie tun konnte, aber auch für andere Menschen, die angezündet wurden durch so einen Hund, dann ist das schon ganz schön viel gewonnen. Und natürlich tröstet das. Und Trost ist ja auch was Gutes und auch was Wichtiges, weil ich glaube, dass ein guter Trost ist, genauso wie ein gutes Trauern gehört eben dazu, wenn man Abschied nimmt. Und schön ist aber auch, das sind die Dinge, die bleiben. Und das ist richtig gut. Das ist ja wirklich was Positives. Das ist auch das, was ich immer so, also für mich, ich bin jetzt ja nicht unbedingt jemand, der streng gläubig ist oder so, aber was ich gerne mag, ist so dieses Bild der Wiedergeburt. Und dieses Bild der Wiedergeburt ist für mich eigentlich, es ist mit diesen Momenten verknüpft. Natürlich wird niemand im wahrsten Sinne des Wortes wiedergeboren, für mein Dafürhalten. Aber wenn so ein Hund oder auch ein Mensch, die Erinnerungen, die man mit diesem Menschen verknüpft, dadurch wird er immer wieder, bleibt er da. Also er ist immer wieder da und er wird immer wieder auch geboren und wird immer wieder auferstehen, weil du einfach diese Momente hast, die so wichtig sind. Und die nimmst du mit und die nimmst du mit auf deiner eigenen Reise. So, es bleibt quasi das, was dir lieb ist, auch immer bei dir und steht auch immer wieder auf. So bildlich gesprochen. Und das ist was finde ich auch total total wichtig ist. Und was auch immer deine Schwester und der Mann und die Tochter, wofür sie sich entscheiden, das wird nicht weggehen. Auch wenn ein neuer Hund einziehen sollte eines Tages mal, wird das bestimmt bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Also unglaublich große und viele Spuren hinterlassen und ja, der Platz ist ja ihrer und der wird ja nicht neu besetzt. Ja. Vielleicht hast du ja einen schöneren Hundemoment, nachdem wir jetzt den schwersten überhaupt abgehandelt haben.
Ja, den hast du jetzt abgeräumt. Da bin ich froh drum, dass ich den nicht mehr vor mir habe. Ja, ich hatte einen Hundemoment der Woche, der wunderschön war. War auch sehr komplex. Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, ich weiß gar nicht mehr wann, aber irgendwann wurde mir zu viel komische Hundegeschichten auf Insta zu sehen und überhaupt in den sozialen Netzwerken, weil ich mir irgendwann nicht mehr sicher war, wie viel davon ist eigentlich fake und wie viel davon ist eigentlich wirklich so. Und dann wurde mir da teilweise auch zu viel Show draus gemacht, dann war es teilweise einfach auch so, dass ich dem Ganzen deshalb nicht mehr so viel einräumen konnte, weil es irgendwie alles inszeniert war. Und ja, ich bin natürlich auch beruflich, nutze ich diese ganzen sozialen Netzwerke auch viel. Aber bei diesen Sachen bin ich irgendwann ausgestiegen, weil ich es einfach aus den genannten Gründen auch nicht mehr wollte. Und dann habe ich war auch schon lange nicht mehr bei Facebook. Und dann habe ich dann irgendwann eines Tages gesehen, dass mein ursprünglicher Verein, da wo Spanier herkam und auch Dante, nämlich Pro Canalba, dass irgendwann die ursprüngliche Gründerin des Tierheims dann ausgestiegen ist. Und dann war Matteo am Start. Und Matteo, ein junger Mann, der dann die Leitung des Tierheims übernommen hat und sich um die Tiere gekümmert hat. Und da aber auch irgendwann ausgestiegen ist, das alles immer nur so am Rande mitbekommen. Und habe dann festgestellt, dass ich mit Matteo auf Facebook befreundet bin. Ich glaube, er hatte mich damals irgendwann angepingt. Matteo Adamo könnt ihr auch locker bei Facebook finden. Und ihr seht es auch daran, dass sein Profil nett ist schon auch von außen und er da gerade einen Hund in seinem Bühnenbild, einen Hund über die Straße trägt. Und das ist genau diese Szene, die mich wieder erinnert hat an eine der schönsten Hundemomente, die ich so hatte. Bei all dem, was wir in den sozialen Netzwerken beobachten können, konnte ich mir immer sicher sein, dass all das, was Matteo so erzählt und auch teilt mit den Menschen, der Wahrheit entspricht. Und das sind die wunderbarsten Tierschutzgeschichten eigentlich, die ich mir vorstellen kann, weil sie sehr real sind und weil sie sehr berührend sind. Und er auf eine sehr unaufgeregte und schöne Art Werbung in Anführungsstrichen für diverse Tierschutzeinrichtungen, also Tierheime in Italien macht, sich da nicht festlegt auf einen Verein, sondern einfach mehr die Schicksale der Hunde in den Fokus nimmt und die Hunde, die er dann augenscheinlich am besten findet, die würde er dann, hat er dann, die highlightet er dann auch immer auf irgendeine Art und Weise. Und das ist richtig, richtig, richtig toll. Ich habe mich dann dran erinnert an eine Szene, und das ist typisch für Matteo. Das ist auch eben rausgeschnitten aus diesem Video, das er geteilt hat, wo ein Hund an einer Straße sitzt und niemand diesen Hund da wegbekommt, weil der so in sich gefangen ist, dass er nicht duldet, dass irgendjemand ihn berührt, da wegbringt, in Sicherheit bringt, was auch immer. Jetzt hat Matteo aber eine Gabe und das ist etwas, was ich aus der Ferne immer bewundert habe. Für mich auch außergewöhnlich für den italienischen Tierschutz oder überhaupt für Tierschutz. Der nimmt sich Zeit und es ist ihm scheißegal, wie lange er das braucht. Es ist ihm scheißegal, wie viel Zeit er überhaupt generell investieren muss. Der ordnet sein Leben den Hunden unter und wenn er Hunde in komischen Situationen oder schwierigen Situationen retten kann, tut das. Und dieser Hund saß immer an der Straße und das war eine Hauptstraße, hat sich da nicht wegbewegt, hat aber kein Vertrauen und ist aber auch in sich gefangen gewesen, sodass er da nicht weg ist. Er ist aus dieser Gefahrenzone nicht selbstständig weg. Niemand konnte ihn da aber auch richtig wegkriegen. Und über mehrere Tage hat sich Matteo diesem Hund genähert und Vertrauen aufgebaut. Und wie er das gemacht hat, war wahnsinnig rührend, weil er einfach Stück für Stück für Stück für Stück und stundenlang da ausgeharrt hat, stundenlang den Hund beobachtet hat, Mimik, Gestik, wie auch immer er an diesen Hunden Zugang gekriegt hat, er hat es dann geschafft, bis der Hund zugelassen hat, dass er ihn aufgenommen hat und ihn in sein Auto getragen hat, um ihn dann in Sicherheit zu bringen, nämlich in das Kanile. Und das beschreibt eigentlich so meine ideale Welt von Tierschutz. Das ist natürlich deshalb außergewöhnlich, weil man jetzt natürlich sagen kann, naja, aber wie viele Hunde kannst du denn dann retten im Jahr? 2? Ja, vielleicht sind es 3, vielleicht sind es 4. Also ich meine, er macht ja noch wesentlich mehr für den Tierschutz. Aber da, wo er dann eben helfen kann mit seiner Expertise, da tut er das. Und sich Zeit zu lassen und Raum. Und dieser Hund ist ein ganz, ganz toller Hund in Wahrheit. Also du siehst dann auch, beschäftigt sich weiter mit dem Hund, der taut auf und ist ein unfassbar empathischer Hund, ein unfassbar toller Hund und braucht auch Menschen. Aber warum auch immer, und das weiß man nicht, weil man meist nicht, kennt seine Geschichte nicht, auch Matteo kennt die Geschichte nicht, weil er weiß nicht, wie er da gelandet ist, warum er da auch nicht mehr weg wollte. Es ist alles, das ist ein Loch, ein schwarzes Loch. Aber viel wichtiger ist, was daraus entstanden ist, nämlich tiefstes Vertrauen, ein toller, toller Zugang zu diesem Hund. Und wenn man dann so ein bisschen auf seine Facebook-Seite guckt, wenn man mit ihm befreundet ist, ich weiß nicht, ob er das alles öffentlich macht, aber dann beschreibt er letztendlich auch selber entweder die Hunde, die er da so vorstellt, oder er sagt, was kann man tun, um Tierheime zu unterstützen, die er für unterstützenswert hält. Es sind auch, das wird dich freuen, auch die Hunde, die er so selber so vorstellt, mit Videos aus verschiedenen Tierheimen, die Tierheime kennt er auch alle. Es sind auch viele alte Hunde dabei, auch mit Videos, was gesehen. Ich immer ganz schön finde. Hast du schon gesehen? Ja,
hab mich schon in einen verliebt. Wie gut du mich kennst. Das ist schlimm.
Das ist wirklich ein bisschen schlimm.
Das ist schlimm. Du hast mich voll erwischt. Das ist so ein Süßer. Ich habe jetzt, während du erzählt hast, mir das Profil angeschaut und diesen Hund. Ja. Das ist so ein schwarzer, alter, grauer Hund, der wird sowas wie 10 sein, schätze ich. Ja. Der hat schon so ein bisschen grauen Star und so und ist ein graues Bärtchen. Ach, ich habe den gesehen und gedacht, ach komm zu mir, komm zu mir.
Ja, genau. Ja. Genau, den sehe ich auch gerade und der wickelt auch so mit dem Schwanz, hat auch so ein bisschen Malinois-like, so ein bisschen so ein
Look. Ja, stimmt, ne? Nur halt in ganz, ganz dunkel und grau und alt und so süß. Also ich finde alte Hunde, ich weiß haben auch nicht, was, ne? Das löst in mir was aus.
Ja, und das, ja, also er ist, muss man aber auch sagen, ich glaube, Matteo ist ein bisschen Experte auch für Herdenschutzhunde oder auch für Hunde, die eben lange auf der Straße waren. Da hat er irgendwie eine gewisse Leidenschaft für. Charakterhunde mag er gerne. Ich glaube, auch mit schwierigen Charakteren ist er bei Pro Kanal, da Kanalbad, so ist er da auch, glaube ich, reingekommen. Sehr involviert gewesen. Für Hunde, die ihre Issues haben, teilweise irgendwie ein Bein verloren haben oder was auch immer, das sind so die er gerne hat. Aber ich habe mich natürlich jetzt auch gerade verliebt, merke ich gerade. Vor 3 Tagen hat das gepostet, in einem weißen Maremano mit sehr viel Feuer. Ich weiß nicht, es könnte eine Hündin sein. Fast, ja, es ist bestimmt eine Hündin, so wie sie sich. Ja, eine weiße, wunderschöne Maremano-Hündin. Also Leute, wenn ihr wollt, dann schaut doch da mal vorbei. Nein, warum erzähle ich diese Geschichte? Warum ist es mein Hundemoment der Woche? Weil Sarah zum Beispiel jetzt auch die ganze Zeit, während wir aufnehmen, jetzt die nur noch diese Seite anguckt und mal so guckt, wer da so eigentlich unterwegs ist. Und das finde ich deshalb schön, weil es eben jemand ist, der sich ja mit Hunden sehr, sehr gut auskennt und der zusammensucht, also verschiedene Hunde zusammensucht und sie vorstellt. Und das sind so für mich die kleinen Helden des Tierschutzes, die ich wahnsinnig toll finde. Es ist keine Riesenorganisation. Es ist keine Riesenorganisation, die vorgestellt wird bei irgendwo im Fernsehen und whatever oder wo irgendwelche Promis ihre Gesichter da in die Kamera halten und das alles ganz toll finden, sondern es ist das, was jeden Tag im Tierschutz passiert und jeden Tag, wie sich Menschen da aufopfern. Und das, finde ich, ist mindestens ein 100-Moment der Woche wert. Vor allen Dingen eben auch Matteo, dem ich da sehr viel zutraue. Und wenn man denn auf der Suche ist, und das ist schwer genug, das wissen wir beide, gute Vereine zu finden, Leute zu finden, die sich wirklich gut um solche Hunde kümmern und die Vermittlung toll und gut abläuft, dann ist das auf jeden Fall jemand, den man so ein bisschen highlighten könnte.
Mein Gott. Ja, also ich kann sagen, ich gucke mir diese Seite jetzt an und man sieht tatsächlich, ich glaube, man sieht halt einfach das unbeschönigte Gesicht des Tierschutzes und das hat sehr, sehr viele hässliche Seiten. Und das kriege ich auch immer mit, wenn ich mich damit weiter beschäftige oder mit Menschen aus diesem Bereich spreche. Ich glaube, was man unterschätzt, ist, wie viel die Menschen, die dort aktiv sind, wegatmen müssen. Die haben, also ich glaube, emotional, also wenn du da so aktiv bist und dich so aufreibst, dann heißt das ja, dass dir diese Sache nicht nur unheimlich wichtig ist, du bist ja ein höchst empathischer Mensch. Und das Herz kann wahrscheinlich nicht mehr allzu viel größer sein als bei Menschen, die sich für andere einsetzen. Ob das jetzt Tiere oder Kinder sind, ist ja, oder Menschen im Allgemeinen, ist ja nicht relevant, sondern einfach über den Tellerrand hinaus eigene Energie investieren in eine Verbesserung der Zustände für andere. Und wenn man sieht, was im Tierschutz läuft und da jeden Tag mit konfrontiert wird, ich folge zum Beispiel einer Person, die sehr, sehr viel im Tierschutz in der Türkei aktiv ist. In der Türkei hast du ja das Problem, dass es da wie zwei Hälften gibt. Also die eine Hälfte der Menschen ist sehr modern und hat ein gesundes Verhältnis zu Tieren und Hunden. Und dann gibt es, also ich spreche jetzt speziell über Hunde, und dann gibt es einen Teil der Gesellschaft, die Hunde wirklich verabscheuen und hassen. Also es ist für viele Menschen dort ein schmutziges Tier. Das heißt nicht nur, dass sie nichts für die Tiere tun, sondern tun auch sogar ziemlich viel gegen die Tiere. Das heißt also, es werden sehr viele Tiere schwerst misshandelt. Absichtlich angefahren, absichtlich überfahren, absichtlich getreten, misshandelt, gequält. Ich will es gar nicht ins Detail gehen, weil das kann, glaube ich, dafür bräuchten wir einen Spoiler, eine Triggerwarnung, was ich da alles gehört und gesehen, auch die Resultate vor allem dieser Misshandlungen, sich anzugucken und das auszuhalten als Tierschützer.
Ja.
Wenn du hast ja das Gefühl, du kämpfst gegen Windmühlen. Ja, du holst die Hunde von der Straße, reparierst sie, sammelst krampfhaft Geld, um die Tierarztkosten abzudecken, und dann fährst du vom Tierarzt weg und sammelst den nächsten angefahrenen oder misshandelten oder zerstörten Hund ein, um wieder zurückzufahren. Und so geht das. Und du hast das Gefühl, es wird nicht weniger. Und ich glaube, das auszuhalten, dafür musst du unfassbar stark sein. Also es müssen unglaublich starke Menschen sein, die so wie kann man das beschreiben? Wie schaffst du das, weiterzumachen, obwohl du das Gefühl hast, du veränderst nichts? Das beschreiben viele Tierschützer, die in diesen Bereichen aktiv sind. Die sagen, wir machen jeden Tag weiter, aber wir wissen gar nicht wofür. Weil es ändert sich nichts. Es geht einfach so weiter. Weil die Aufklärung halt immer noch so rückschrittig ist in diesen Regionen. Ja, und eigentlich müsste ja jeder, der wirklich sich selber als Tierfreund oder Hundefreund oder Tierschützer bezeichnet, irgendwie mitmachen bei der Aufklärungsarbeit. Jetzt kommt man da wenig weiter. Man kann ja nicht jeder losrennen und irgendwie einfach nur mit Leuten reden, sondern das ist eigentlich eine finanzielle Sache. Das heißt auch Petitionen unterschreiben, das heißt auch die unschönen Sachen sich anschauen und weitertragen. Und ich muss zugeben, ich habe selber manchmal Phasen, da geht's mir selber nicht so gut, und dann kann ich mir das schon gar nicht mehr angucken. Das verfolgt mich nachts in meinen Träumen. Ich mache manchmal so ein Facebook oder Instagram auf, und dann sehe ich so ein Video, wie es anfängt. Ich sehe schon, wo die Reise hingeht. Du siehst die Angst im Gesicht des Tieres oder was auch immer. Und dann halte ich meine Hand vor den Bildschirm, weil ich weiß, wenn ich länger drauf gucke, ist vorbei. Und die schaffen das. Die stehen davor. Die schaffen das. Die stehen jeden Morgen auf und schaffen das. Ich habe da so einen Respekt vor. Also ich würde emotional daran zugrunde gehen, glaube ich.
Ja, also wenn man da mal vor Ort war, und ich habe mir das ja vor Ort angeguckt, dann ist das genauso, wie du das beschreibst, und es ist genauso, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und das ist wie bei allen Dingen. Also es ist ganz egal, ob das so eine Kriegsregion ist oder so. Also wenn du dir die Dinge mal live anguckst, dann wirkt das natürlich anders, und es ist alles noch viel tausendmal schlimmer als wir uns das in unserer Fantasie vorstellen können. Weil ich glaube, Gott sei Dank reicht unsere Fantasie nicht so weit. Das ist ja das Gute. Das schützt uns ja auch vor vielen Dingen. Aber ich bin bei dir, das hat oft eine Qualität, die deshalb auch schlimm ist. Also wenn Menschen sich irgendwie über den Haufen schießen, ist das grauenhaft. Wenn du aber auch siehst, wie Menschen mit anderen Kreaturen umgehen, finde ich das teilweise noch grauenhafter. Weil der Mensch einfach so eine unfassbare Gewalt hat, auch über andere Lebewesen. Das kann man sagen, ja, deshalb hat der Mensch ja auch überlebt und viele andere Lebewesen nicht. Ja, das ist genau so, das ist ja auch Teil der Wahrheit. Das macht es aber nicht besser. Und zurück zum Tierschutz, wenn du da mit denen mal sprichst, so mit dem einen oder anderen, und das finde ich so bemerkenswert, dann erzählen sie dir oftmals nicht diese Geschichten, diese grauenhaften Geschichten, sondern sie erzählen dir, weil das ist, woran sie sich selbst auch festhalten können, erzählen dir von den Dingen, die gut ausgegangen sind und wo sie eben durch ihre Arbeit was verbessern konnten. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was ich oftmals kritisiere, nämlich viele Menschen labern, was man alles tun müsste, was sich alles verändern müsste, was alles nicht sein darf, tun aber nichts. Also sie tun einfach nichts, labern einfach nur. Und für mich beginnt Tierschutz im Kleinen und bei den kleinen Geschichten. Und das sind dann auch wieder die Hundemomente eigentlich. Ja? Wenn du wenn du jeder, der einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren kann, oder zwei oder drei oder vier, aber auch gerne einen, der trägt dazu bei, dass das Leid ein kleines Stückchen weniger wird. Auch mit, oder wenn ich spende an den Tierschutz, auch dann tue ich aktiv etwas dafür. Es muss ja nicht immer der Anspruch sein, die komplette Welt zu retten, auch wenn wir das gerne wollten. Und möglichst viele Tierheime zu bauen. Die, die das machen, sollen das machen und müssen das auch machen. Aber ich finde, die Veränderung findet ja da statt, wo du einfach anfängst, mal was zu tun.
Es geht ja auch um jede Seele.
Es geht um jede Seele. So sieht es nämlich aus. Und das ist so was, was ich immer so denke, na mein Gott, ja, jetzt kann man sagen, ja, so ein Matteo, ja, wie viel, wie ich es vorhin gesagt habe, wie viele Hunde rettet er denn dann am Ende des Tages? Sind das 2, 3, 4, 5? Ist doch scheißegal. Er hat welche
darum
gerettet.
Geht's ja nicht.
Ja, aber es geht schon auch oftmals in den ganzen Diskussionen, guck mal, Fördermittel zum Beispiel. Mhm. Das ist teilweise ein Geschäft, weil je mehr du Hunde du zum Beispiel in Tierheimen hast, deshalb sind die so furchtbar voll im Ausland. Die Kommunen zahlen pro Tier einen hohen Betrag pro Tag. Und damit sind Tierheimbesitzer schwer reich geworden. Natürlich kommt das bei den Hunden, die 5 Euro pro Tag, nicht an, sondern nur 20 Cent und der Rest geht in die Tasche. Das ist leider auch Teil der Realität. Alles erlebt, habe ich alles mitbekommen. Aber trotzdem ist es immer noch besser, etwas zu tun, als nichts zu tun. Klingt nach einer Phrase, meine ich aber wirklich genau so. Und auch wenn man dann sagt, naja, aber der sagt dann da, auf seiner Seite sind dann irgendwie 10 Hunde. Ja, dann sind das 10 Hunde. Und wenn die vermittelt werden, weil er eine eigene Art hat, die zu vermitteln, perfekt.
Ja, es geht ja auch, also ich meine, das ist ja eine ganz große Frage immer mit dem Auslandstierschutz. Muss man jeden Hund retten? Nein, man muss nicht jeden Hund retten. Nicht jeder Hund braucht Hilfe. Aber es gibt ganz, ganz viele, die dringend gerettet werden müssen und die Hilfe brauchen. Und wenn es gibt so viele Ansätze. Es gibt Hunde, die haben dermaßen viel erlebt, die sind nicht mehr vermittelbar. Die brauchen trotzdem Hilfe, die werden auch nicht vermittelt. Die kommen auch gar nicht auf die Vermittlungsseite. Die bleiben einfach im Schutz des Vereins irgendwo auf irgendeinem Shelter und dürfen da einfach zumindest mal trocken schlafen, haben jeden Tag was zu essen und keine Revierkämpfe auszuhalten und werden nicht von Menschen getreten oder misshandelt. Das ist ja schon mal ganz schön viel. Das heißt, jeder Hund, egal wie kaputt der ist, sollte gerettet werden, wenn er die Hilfe braucht und dem sollte geholfen werden. Das heißt ja nicht direkt auch, dass er vermittelt werden sollte. Da gibt's ja einen Unterschied. Vermittelbare Hunde sind ja die Hunde, die es gut schaffen werden, aus dem, wo sie herkommen, den Gap hier rüber zu uns zu machen. Das kannst du nie immer 100% vorhersehen, ob das gut geht oder nicht. Aber es gibt Hunde, die zeigen sich im Auslandstierschutz so munter und zuversichtlich, dass man sich denkt, okay, mit dem kann es gut klappen. Und die Hunde, wo du da hinten schon sagst, der ist schon so derart kaputt. Das wird ja nichts. Der braucht die Reise gar nicht antreten, weil das wird ein Rückläufer hoch 10. Dem sollte man das auch überhaupt nicht antun. Aber die müssen ja trotzdem geschützt werden. Das heißt also, der Verein vor Ort, der schützt ja nicht nur den Hund, den du adoptierst, sondern der schützt ja deutlich mehr Hunde wahrscheinlich. Ja, also genau. Zumindest ist das meistens so. Und man muss das große Ganze sehen. Und wie oft haben wir jetzt schon diesen Satz, in egal welchem Kontext, gehört, wenn Leute sagen, ja, das ist ja, da ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn du da dein Geld spendest und die da ihre 10 Hündchen retten, das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann sage ich immer nein, weil es geht ja um jeden einzelnen Hund. Weil für ihn ist das sein gesamtes Leben. Und wenn du die Persönlichkeit von Hunden erst einmal erlebt hast und kennengelernt hast, dann geht es nicht um die Masse. Es geht nicht darum, ja, optimalerweise werden wir auf kurz oder lang auch alles verändern. Und Aufklärung wird alles verändern. Und vielleicht wird der Mensch irgendwann endlich mal kapieren, dass alle Tiere, Hunde, Katzen, Pferden und Schweine eine Seele haben, ein emotionales, komplexes, eine komplexe Struktur, die unserer komplett ähnlich ist oder gleich ist sogar. Und wir werden endlich aufhören, uns über diese Tiere zu stellen. Aber das ist jetzt vielleicht gar nicht das erste Ziel, sondern das ist das übergeordnete Ziel. Das erste Ziel ist mal erst, dem armen Hund, der mit dem gebrochenen Bein krepierend in der Gasse vor sich hin irgendwie da durchschleift, erstmal medizinisch zu versorgen und ihm einen trockenen Platz zum Schlafen zu geben. Weil für ihn ist es einfach alles.
Ja.
Und ich gebe sehr gerne mein Geld dafür ab.
Ja, und das ist genau.
Genau, und vielleicht wird der, wenn er sich erholt hat mit seinem krüppeligen Beinchen, einfach ein super toller Hund und vermittelbar. Und dann freue ich mich sehr, ihn bei mir in meinem Zuhause begrüßen zu dürfen, wenn er zu uns passt und wenn ein Platz frei ist. Und deswegen ist ja die Auslands, also die das muss ja auch nicht mal Ausland sein, aber die Adoption aus dem Tierschutz im Allgemeinen, kann ja auch ein deutscher Tierschutzverein sein oder ein deutsches Tierheim, ist ja egal woher. Der Platz in deinem Zuhause ist begrenzt. Und wenn du ihn halt mit Hunden aus dem Tierschutz füllst, werden im Tierschutz Plätze für andere Hunde frei. Also jedes Mal, wenn du einen Hund zu dir nimmst, wird ein Platz für jemanden anders frei, weil auch im Tierschutz sind sie begrenzt. Das heißt, jedes einzelne Leben zählt, jeder einzelne Hund zählt.
Ja.
Und meine Töchter fragen mich permanent, warum darf die Mika keine Babys haben? Weil Mika ist ja so unglaublich begehrt, alle wollen Mika haben. Und dann sagen die immer, ja, wenn die mal Babys kriegt, dann könnten die alle einen Mika haben. Nein, 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 ich weigere mich. Ja, ich weiß, Mika ist ein Hund. Die würden sie mir aus den Händen reißen. Wenn ich wüsste, wo ihre Geschwister sind, ich würde sie alle herholen. Ich hätte so viele zu Hause, die sich freuen würden über eine Mika. Ja, aber ich werde niemals meine Hunde vermehren. Weil jedes Mal belegen sie irgendwo einen Platz, der eigentlich für einen Hund aus dem Tierschutz hätte frei sein können. Ich brauche keine Hunde vermehren. Es gibt genug Hunde da draußen, die ihn zu Hause brauchen. Was ich damit aber auch nicht sagen möchte, ist, dass man keine Hunde vom Züchter holen darf. Man darf das nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt besondere Bedürfnisse oder Strukturen, in die man keine Überraschungspakete packen kann. Habe ich von dem Pudel erzählt vor kurzem? Ich hätte von dem Pudel erzählt. Das war so ein Fall. Die Familie war schon durch die kompletten Tierschutzvereine, die hatten schon Hunde kennengelernt und plötzlich fängt der Vater an, ewig sich an den Augen zu jucken, Allergie. Mhm. Der hat tatsächlich eine Hundehaarallergie, ne? Oder beziehungsweise eine beginnende, die ist noch relativ sanft, aber der hat das halt gemerkt, wie das anfängt zu reagieren. Die haben ein Jahr lang, haben die sich mit diesem Thema Tierschutzhunde beschäftigt und am Ende ist es ein rein rassiger Pudel geworden. Und das ist, was ich eigentlich damit sagen möchte. Man kann das nicht einfach immer sagen, ja, es muss jetzt ein Tierschutzhund sein. Aber wenn du die Kapazitäten hast und offen dafür bist, dann ist das toll, weil du tust was für dieses ganze Tierschutzthema in dem Moment, wo du einen Hund da adoptierst. Nicht jeder muss das. Alles hat seine Berechtigung. Ich möchte gar nicht verteufeln, wenn man es nicht macht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, kann man schon sagen, man ist aktiv im Tierschutz. Weil du machst einen Platz frei.
Es ist ja nicht nur das, sondern es ist auch, und das ist deshalb auch mein Hundemoment der Woche mit Matteo. Es ist ja auch so, dass du, selbst wenn du gar nicht die Möglichkeit hast, einen Hund aufzunehmen, aus welchen Gründen auch immer, trotzdem ja unterstützenswert. Es ist ja trotzdem solche Menschen wie Matteo, und davon gibt es, es gibt ja unzählige Matteos auf dieser Welt, tun aktiv was und die müssen in irgendeiner Form aber auch die Möglichkeit haben. Also die gesamte Struktur muss stimmen. In jedem Kanäle, egal in welchem Land es ist. Solche Matteos müssen, wenn sie denn in den Tierheimen arbeiten, irgendwie auch bezahlt werden, logischerweise, und auch fair bezahlt werden.
Mhm.
Und so weiter und so fort. Also das ganze System funktioniert ja nur, wenn ein Stück weit einfach auch eine Monetarisierung stattfindet. Und deshalb, also Plätze können auch nur frei werden, wenn in irgendeiner Form eine Struktur da ist, eine Organisation da ist. Und das kostet alles Geld. Auch die Tierärzte müssen dort vor Ort bezahlt werden. Auch wenn die es teilweise zum Selbstkostenpreis machen, was auch aller Ehren wert ist, habe ich auch alles erlebt. Das, was man da bezahlt an Impfungen und so weiter, wenn die Hunde dann hierher kommen und geimpft sind, das sind teilweise wirklich einfach nur der Materialwert. Also Tierärzte selber verdienen da nichts dran, sondern da wird einfach nur der Impfstoff bezahlt, den der Tierarzt auch bezahlen müsste. Und so weiter. Also ich glaube, es ist ein weites Feld. Wir haben es immer wieder auch angerissen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, und deshalb habe ich den Hundemoment der Woche jetzt auch gerne genutzt, sowas auch mal sichtbar zu machen, damit man eben nicht nur immer in der Theorie lebt und weiß, ja, es gibt da viele Vereine und viele Helferinnen und Helfer, die sich darum kümmern. Aber ich glaube, es ist wichtig, da einfach auch nochmal ein bisschen drauf hinzuweisen.
So. Das finde ich auch. Und auch hier wieder machen wir das natürlich ohne den erhobenen Zeigefinger, ja, sondern vielmehr mit dem Hinweis, macht mal die Augen auf, schaut genau hin, schaut, ob ihr was beitragen könnt, egal auf welche Art, ob das jetzt ist, dass man selbst jemanden aufnimmt oder vielleicht an Weihnachten die Ausgaben für Geschenke geringer ausfallen und man dafür dann mal was spendet oder irgendwie so.
In diesem Sinne, wenn ihr also noch weitere 100 Momente der Woche in der Full Extended Version vertragen könnt, dann schreibt uns das gerne, lasst uns das gerne wissen. Ansonsten auch gerne Themen, die ihr besprochen haben wollt oder Fragen, die ihr habt, macht ihr auch alles immer und immer wieder. Also her damit und wir basteln schöne Folgen draus. Sarah, weiterhin alles, alles Liebe und drück deine Schwester mal und dann behalten wir Troja in guter Erinnerung, widmen ihr diese Folge und hören uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche, Mike.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.